wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 7.7.2021 und unser Wetterfrosch Andreas, der gerade aus dem Teich gehüpft ist und jetzt hier für den Podcast bereit ist, der sagt euch, wie es Wetter wird.
Ja, den Körper nochmal gestählt, durchs Wasser gekrault. Und nun haben wir einen wunderschönen Tag heute wieder einmal. Die Sonne scheint und es werden heute entspannte 23 bis 24 Grad. So sagt es der Wetterbericht. Also ein wunderschöner Tag.
Andreas, wir haben im Moment Turbulenzen, viele Zuschriften von Menschen, die langsam aber sicher verzweifeln. Und zwar, man kann ja verzweifeln, wenn man die Mainstream-Medien konsumiert, weil der ja jeden Tag Lauterbach, Drosten, Spahn und Co. Horrormeldungen verbreiten, welche Varianten jetzt gerade dazu geeignet sind, eigentlich alles schon wieder dicht zu machen, obwohl der Inzidenzwert fällt und fällt. Und das ist ja das berühmte Hammer and Dance, sodass die Menschen immer weiter unter Druck gesetzt werden. Okay, jetzt gibt es welche, die sagen, ich möchte gar nicht mehr die Mainstream-Medien konsumieren. Ich höre mir mal den Podcast von Hermann und Pop an und da erfahre ich einiges. So, nun sind wir aber an einem Punkt, wo das Dunkel immer offenbarer wird. Denn es werden ja mittlerweile überhaupt keine Geheimnisse mehr daraus gemacht, was diejenigen vorhaben, die im Moment ganz vorsätzlich die Welt transformieren wollen. Also wir sprechen über den WEF, über Klaus Schwab, aber wir reden natürlich über die vielen Milliardäre, deren Vorsitzender er sozusagen ist. Und die, ja, künstliches Fleisch, verdunkelte Sonne, genmanipuliertes Getreide und auch Gemüse, genmanipulierte Menschen planen, um sozusagen gegen praktisch jedes Naturgesetz zu verstoßen. Und wenn man das gewahr wird, das sind ja alles Punkte, die so offen in den Mainstream-Medien nicht diskutiert und kommuniziert werden, sondern immer häppchenweise. Und dieses häppchenweise, wenn man jetzt nicht genau aufpasst, dann denkt man, ja, da passieren so ein paar Sachen. Aber wenn man es in der ganzen Bandbreite vor sich sieht, ist es schon wirklich schaurig. Und das ist jetzt etwas, was doch mehr und mehr Menschen zu schaffen macht.
Ja, zumal die ganzen Dinge ganz offen ablaufen. In den letzten 18 Monaten ist eine Umerziehungsmaßnahme gelaufen. Und man spricht heute tatsächlich ganz offen. Also wenn beispielsweise Herr Lauterbach oder andere TV-Wissenschaftler mit entsprechenden charakterlichen Eigenschaften und entsprechenden Möglichkeiten, das Ganze darzustellen und sagen, wir schließen nicht aus, dass es zum Beispiel im Herbst wieder einen totalen Lockdown gibt, dann kann jeder eins und eins zusammenzählen. Das wäre, wie wenn ich dir sagen würde, Eva, ich gehe heute Abend mit meinem Kumpel Bernd in die Kneipe und ich schließe nicht aus, dass wir ein Bier trinken werden. Und dann weißt du natürlich schon, wie ich wieder zurückkomme. Also insofern kann man sich die Sachen also schon relativ offen hier zu Gemüte führen und man merkt, mit welcher Art und Weise das Ganze läuft. Spannend ist, dass viele Menschen offenbar die Sicherheit bereit sind einzutauschen oder die Freiheit einzutauschen gegen die Sicherheit. Das hat man den Menschen so mehr oder weniger eingeimpft.
Vermeintliche
Sicherheit. Und wir wissen, dass seit den 68er-Bewegungen, als die Menschen anfingen, ihre Strukturen, ihre Wurzeln zu verlieren, auch noch stärker, was war vorher übrigens auch schon der Fall, aber da war eine neue Qualität eingeleitet worden. Und bis zum heutigen Tage sind die Menschen durch die fehlende Mutter-Kind-Bindung, das ist dein Thema, Eva, und auch verschiedene andere Dinge dermaßen entwurzelt und das Kollektiv hat das Individuum abgelöst. Alle sind nur noch im kollektiven Taumel. Das sehen wir bei Fußballspielen, aber eben halt auch bei einer Bewältigung einer Shutdown-Krise, die wir irrtümlicherweise Corona-Krise nennen. Und jetzt sind aber auch einige Menschen, die wirklich geistig stabil sind, Eigendenker sind und auch ihren eigenen Weg gehen wollen und sich nicht diesen Kollektiv unterlegen. Und das ist schwierig jetzt für die Menschen. Das merken wir ja auch oft, wenn wir diese Nachrichten verfolgen müssen auf der rein sachlichen Ebene, mit welch einer Rücksichtslosigkeit das abgezogen wird. Und vor allem aber auch, wie unser Umfeld dann darauf reagiert, indem sie wirklich völlig kritiklos mitstolpern, in dieser Vollkasko-Mentalität abgerichtet, einfach zu sagen, naja, alles klar, die wollen gar nicht ihre Freiheit verteidigen.
vielleicht mal als wirklich großes Trostpflaster sei euch gesagt, wir haben hier täglich Zuschriften, wir telefonieren wirklich täglich inzwischen mit Zuträgern aus Medienhäusern, aus den Ministerien, aus verschiedenen Bundesministerien in Berlin. Ich will da gar nicht genauer drauf eingehen, welche das alles sind. Wir haben Whistleblower in verschiedenen Boards und die alle bestätigen uns eines. Also mal abgesehen davon, dass offenbar viele den Podcast hören hier in diesen Stellen, sind sehr viele, die da immer noch in Amt und Würden sitzen, auf unserer Seite. Sie verstehen, was abläuft. Ich meine, es ist sehr, sehr schwierig, das zu verstehen, dass sie nicht einfach alle in den Sack hauen. Aber wahrscheinlich weiß es der eine vom anderen gar nicht, weil es sind ja Einzelne, die sich bei uns melden. Und eventuell, wenn die wüssten, wie viele einer Meinung sind, würden sie vielleicht auch mal, aber ich möchte hier gar nicht zur Revolution aufrufen, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht, Andreas, auch um ein morphogenetisches Feld der wirklichen Freiheit, das schon immer größer wird. Und je größer das wird, desto stärker wird im Moment auch die Bedrängnis für den Einzelnen.
Richtig. Und das, was du beschreibst, ist auch kein Aufruf zur Revolution, sondern es geht um die Beschreibung des Gegenteils der Revolution. Und das ist der Staatsstreich. Die Revolution geht von den Menschen aus und übt dann Druck auf die führenden Strukturen aus, um dann das System, die Verfassung und die ganzen Dinge entsprechend zu verändern. Das ist die Revolution. Und von der anderen Seite gibt es einen sogenannten Staatsstreich, dass also Organe der Regierung, der Exekutiven, Legislativen, Judikativen quasi von ihrer Seite aus eine Veränderung des Systems machen, indem sie zum Beispiel das Grundgesetz verändern, indem sie die gesamte verfassungsrechtliche Ordnung, die gesamten ökonomischen Grundstrukturen, Traditionen und so weiter von sich aus von oben herunter verändern und ins Gegenteil verkehren. Revolution und Staatsstreich sind zwei verschiedene, aber letztendlich in der Wirkung ähnliche, vergleichbare, also Dinge, die da ablaufen. Und das Interessante ist, dass die Medien natürlich sich nicht trauen, darüber zu sprechen, dass wir derzeit einen Staatsstreich ganz eindeutig zu verzeichnen haben, und zwar weltweit. Und wir sehen, dass der Druck auf die Politiker, auf die Ministerialdirektoren von großen Ministerien beispielsweise, die unseren Podcast dann oft einfach heimlich hören und auch hinter vorgehaltener Hand darüber diskutieren und hilflos sind, weil sie ihre Hypotheken von ihrem Haus bezahlen müssen und so weiter und Angst haben, dann auch ihren Job irgendwann zu verlieren und in eine Verelendung reinzugeraten. Das ist das Hauptproblem. Das ist nichts anderes als auch bei den Journalisten. Ich bin sicher, dass in den Mainstream-Medien durchaus helle Köpfe da sind, die nicht wissen, wie sie es bewerkstelligen sollen, dass diese verquere Führung, die da oben stattfindet, dass sie die in irgendeiner Form nicht wegbekommen und wir endlich wieder in eine objektive Berichterstattung zurückkommen. Ich bin sicher, viele wünschen sich das, aber die Angst vor Verelendung, die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod, alle diese Ängste sind verbunden mit dem Begriff Sicherheit und das Staatsgefüge aus Sicht dieses Staatsstreiches bietet jetzt eine vermeintliche Sicherheit auf Kosten der Freiheit. Das ist das, was dahinter steht, sachlich zu verstehen. Jetzt geht es darum, wie geht der einzelne Mensch damit um?
Ja, wie geht er damit um? Er hat es ja selber in der Hand. Also wir sprechen ja oft auch im Abendgebet darüber, wie man sich weiterentwickeln kann, von allen Marotten und schlechten Angewohnheiten wegkommen muss, wenn man verlangen will, dass die Welt besser wird. Also man kann ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, auch wenn es die großen Milliardäre der Welt sind und sagen, ihr müsst die Welt ändern, wenn man selber nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, an seinem Umfeld, also seinem Inneren gegenüber dem Umfeld zu arbeiten bereit ist. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man überhaupt erkennt, warum das wichtig ist. Und vielleicht so viel, die Transformation, in der die Welt jetzt steht. Ich meine, die ist lange angekündigt worden, auch darüber sprechen wir oft. Aber man muss auch langsam in das Erkennen kommen, dass die Welt nicht mehr so sein wird, wie sie war. Ich glaube, die Hoffnung hat inzwischen auch wahrscheinlich schon gar keiner mehr oder kaum jemand. Denn wir wissen ja jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, und gerade hat Außenminister Maas von der SPD gesagt, das muss jetzt aber dann auch Schluss sein mit der Mikrobe und es mit der Pandemie. Naja, klar, weil dann geht es weiter mit dem Klima-Lockdown. Man hat so den Eindruck, wir sehen das heute in den Themen, dass also da schon gerade umgesattelt wird, dass die Mikrobe tatsächlich hinter uns gelassen werden soll, immer mal mit ein paar kleinen Instrumenten, um dann auf diesen Klima-Lockdown zu kommen. Und auch das sind weltweite Vorgänge. Also es ist nicht, dass da was in Deutschland, Europa oder so passiert, sondern überall auf der ganzen Welt wirken diese Mechanismen, um die Welt zu verändern.
Ja, und das Letzte, was man hoffen sollte, ist, dass die Welt wieder so wird, wie sie mal war. Denn sie war falsch, sie war aus dem Ruder gelaufen und wir werden uns mit Kopfschütteln, vielleicht in einer anderen Inkarnation, irgendwann an diese Zeit wenden und über diese Zeit, die wir gerade durchlebt hatten, nämlich die letzten 30, 40, 50 Jahre des exzessiven Einkauf des Konsumismus, also des reinen Konsums und der Verbrennung, der Vermüllung, des Verbrauches der Rohstoffe auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Und das ist ja das Interessante. Diejenigen, die die Weltmacht nun erobern, nachdem sie aus dem alten System ihre Pfründe gezogen haben, und es sind ja nicht viele Milliardäre, sondern das ist ja eine Oligarchie, eine Handvoll der Milliardäre. Das heißt, die eigentlichen Führer der falschen Strukturen wollen uns jetzt aus diesen falschen Strukturen führen, indem sie uns, den Menschen, sagen, ihr wart falsch und wir werden das Ganze ändern. Aber wie gehe ich mit der Situation um? Und das Entscheidende ist, wenn wir uns entsprechend ausrichten, Bruce Lipton, ich habe öfters über ihn gesprochen und über das Thema der Epigenetik. Und da sehen wir, der hat ein einfaches Experiment gemacht, der hat Stammzellen entnommen, einem menschlichen Körper, und hat sie in unterschiedliche Nährlösungen getan, in eine Petrischale. Und je nachdem, welche Nährlösung er nahm, dementsprechend wurde die Zellteilung auf diese Stammzelle verändert und einmal produzierte sie Muskelgewebe, dann Fett oder Knochen zum Beispiel. Und das bedeutet, dass das Umfeld, die Nährlösung entscheidend ist für eine Stammzelle, wie sie sich weiterentwickelt. Das heißt, das morphogenetische Feld in unserer geistigen Welt ist nichts anderes als die Nährlösung unserer eigenen Person, unseres eigenen Geistes, unseres eigenen Bewusstseins. Und wenn wir diese Nährlösung haben wollen, die uns entsprechend förderlich entwickelt, dann sind wir selbst dafür verantwortlich, denn wir können diese Nährlösung selbst herstellen, unser Umfeld, nämlich durch unsere eigene geistige Ausrichtung. Wir lesen zum Beispiel in den grünen Büchern von Abdroschen über die Gedankenformen und diese Gedankenformen eine bestimmte Art haben. Und es gibt ein ganz wichtiges Gesetz, diese drei Gesetze, und das eine davon ist das Gesetz der Natur, die Anziehung der Gleichart. Und wenn ich jetzt entsprechend förderliche Gedanken nach außen sende, dann verbinden sich diese Gedankengebilde mit Gedankengebilde von anderen Seelen, von anderen Menschen, die ähnliche Gedankengebilde haben, und die treffen sich außerhalb von uns, also auch körperlich außerhalb von uns. Jeder Gedanke bleibt übrigens mit einem in Verbindung, das ist wichtig, der wird nicht abgeschnitten. Und jetzt verbinden sich diese Gedankenformen der Gleichart, verstärken sich dadurch und fließen dann wieder zurück auf die Urdenker. Und damit schaffen sie sich ein neues morphogenetisches Feld oder eine entsprechende Nährlösung, wie es Bruce Lipton ganz biologisch dargestellt hat in seiner epigenetischen Forschung, die er gemacht hat. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns auch auf diese Zeit vorbereiten. Und ich glaube, darüber müssen wir reden, über die Gesetze der Natur, dass auf gar keinen Fall eine Hoffnungslosigkeit eintritt, sondern das genaue Gegenteil. Es trennt sich jetzt Spreu vom Weizen. Jeder spürt es, in seiner Familie, in seinem Umfeld. Viele ehemalige Freunde wenden sich ab. Man wendet sich aber auch von diesen ehemaligen Freunden selbst ab, weil man es nicht ertragen kann. Das ist eben halt keine Anziehung der Gleichart, die da mehr zu finden ist. Es bilden sich aber wieder neue Kontakte. Und diese vielleicht weniger an Stückzahl vorhandenen neuen Kontakte sind aber viel intensiver. Und wenn man die entsprechend in Verbindung mit einer neuen Verbindung, die man aufbaut mit den Gesetzen der Natur, zum Beispiel über die wesenhafte Welt. Die wesenhafte Welt, das sind ja die Wesenhaften, die in der Schöpfungsarchitektur walten und schalten, uns permanent die Natur erneuern und überhaupt die Möglichkeiten schaffen, damit zum Beispiel aus einer Kartoffel, die ich in die Erde stecke, 10 Kartoffeln entstehen. Und dieses Bewusstsein, was dann wieder entsteht, führt natürlich auch zu einer völlig neuen geistigen Rehabilitation. Man rehabilitiert, man kommt wieder in eine vernünftige Grundlage und bringt den Geist wieder oberhalb des Verstandes, sodass die Schöpfungsarchitektur aus Sicht des Menschen auch wieder normal wird, das Prinzip des Lebens wieder verstanden wird und der Geist den Verstand steuert. Und das klingt so esoterisch oder vielleicht spirituell, zu spirituell für den einen oder anderen, gerade aus meinem Munde. Aber ihr seht, dass ich mich beschäftige zum Beispiel selbst mit dieser Thematik der Finanzen, der gesamten Strukturierung, dieser ganzen logischen Abhandlung, Mathematik, Exponentialfunktion, Grenzfunktion. All das schließt diese geistige Grundlage, die darüber steht, überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, erst durch diese geistige Führung sind diese verstandesakrobatischen Zusammenhänge, wenn ich es mal übertrieben darstelle, überhaupt erst möglich. Und dann kommt die geistige Regsamkeit und wir verbinden mit dem Thema, der ist geistig schnell und flexibel, da verbinden wir immer automatisch die Verstandestätigkeit. Die ist nicht gemeint. Verstand macht das, was der Geist vorgibt, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben es völlig in unserer eigenen Hand durch unser Eigenbewusstsein und unsere eigene Entscheidungsvollmacht.
Ja, und wir haben es verlernt, wie du richtig sagst, richtig zu leben, richtig zu denken und zu handeln. Also eben den Geist, die innere Stimme über das Irdische hier zu setzen und abzugleichen. Die Stimme des Gewissens. Darf ich wirklich alles tun, was ich tun könnte? Nein, dürfen wir nicht. Aber wir haben es getan in der zurückliegenden Zeit, weswegen natürlich auch wir alle, sagen wir mal karmisch gesehen, jetzt hier in einer Gruppe versammelt sind und auf jeden die Auswirkungen zukommen. Und wir müssen entscheiden, wie wir da durchkommen. Und wir kommen nur dadurch, wenn wir geistig werden, wenn wir dieses neue Ufer sehen oder das Ende des Nadelöhrs am Ende der Transformationszeit. Und ich denke, du hast auch die drei Bände genannt, worauf auch wir uns immer wieder berufen, auch das Seelenarbeitsthema um Christopher Vasey, immer wieder in der Argumentation aus diesen Büchern die Naturgesetze zitiert, damit dies Logische klar wird. Und ich denke, auch viele sind auf dem Weg, jedenfalls die hier im Kanal sind. Aber natürlich ist das im Vergleich zur Weltbevölkerung wenig. Nun sind wir nicht die Einzigen, die versuchen, geistig aufzubauen. Aber auch wenn man alle zusammennehmen würde, ist es im Vergleich zur Masse wenig. Und wie du richtig sagst, es ist die Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und man seine eigenen Entscheidungen treffen muss. Und das ist der Grund, warum wir hier sind, um zu stabilisieren, um zu helfen, dass man durch diese Zeiten gut durchkommt. Wir werden trotzdem weiter die Ereignisse im Blickfeld behalten. Wir werden trotzdem darüber berichten, damit ihr wisst, wie ihr euch eben nicht alleine geistig, sondern auch irdisch vorbereiten könnt, vorsorgen könnt. Und ich denke, das machen wir ja umfangreich.
Ja, das versuchen wir wirklich. Und nochmal darauf zurückzukommen, ich denke oft darüber nach, wie würde ich wohl diese Lage hier durchstehen mit meinem alten Wissen, bevor ich diese Bücher gelesen habe. Weil mich bekommt man nicht in irgendeiner Form zum Beispiel in eine Religion reingezogen. Der Typ bin ich einfach nicht. Ich bin zu wissenschaftlich geprägt. Für mich muss Logik, Logos heißt das Wort und das heißt auch Gott. Und diese Logik muss für mich immer nachvollziehbar sein. Das heißt, ich muss es erforschen, ich muss es überprüfen, ich muss es intuitiv und auch sachlich abwägen. Und wenn ich gerade über dieses Gesetz der Anziehung der Gleichart gesprochen habe und über die Epigenetik und die entsprechende Ausrichtung, für die wir selbst eigenverantwortlich sind, mit denen wir uns unsere eigene Nährlösung für unsere geistige Stammzelle, sage ich einfach mal vereinfacht, hier selber produzieren können, dann wird einem auch ein weiterer Punkt klar, nämlich das Gesetz der Wechselwirkung. Wenn ich also Disteln sähe, dann kann ich keinen Mais ernten. So einfach ist das Ganze. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Form falsch gelegen habe oder auch richtig gelegen habe, dann kommt auf mich immer die Wechselwirkung zurück, damit der Zirkel, der Kreis geschlossen ist und ich dann wieder dastehe in einer gewissen Neutralität. Sonst würde man ja irgendwann aus seiner Schuldenspirale niemals rauskommen. Und wichtig ist, dass man, wenn man viel auf dem Kerbholz hat, dass man weiß, dass man das ändern kann und kann seine alten Schulden auch tilgen, die man hatte. Das ist unglaublich wichtig, dass da keine Aufgabe entsteht. Ich will das mal einfach erklären. Wenn ich in einem Restaurant bin, in einer fremden Stadt und kenne mich nicht aus und wohne in irgendeinem Hotel und ich gehe in dieses Restaurant rein, esse und gehe aus diesem Restaurant raus und biege nach links ab und denke, dass da mein Hotel ist und plötzlich stelle ich fest, Mist, das sieht ja ganz anders aus. Ich hätte rechts abbiegen müssen, als ich aus dem Restaurant rausging. Das Hotel lag in die andere Richtung. Ganz klassischer Fehler, fehlorientiert. So. Wenn ich jetzt in das Hotel will, muss ich umdrehen und den gesamten Weg wieder zurückgehen bis zum Eingang des Hotels, des Restaurants. Und dann erst bin ich wieder auf Null, weil dann die Wechselwirkung, der Kreis erst geschlossen ist. Und von da an kann ich dann nach rechts herumgehen und komme dann auch genau an mein Ziel, was ich will. Und so sind also Irrtümer und Fehlwege, die man eingeschlagen hat, gar nicht so ganz wichtig, wenn man versteht, dass das dazu führt, dass man sich damit zum Beispiel einen karmischen Aufbau selber installiert hat. Und jeder, der hier heute, wir, ihr, jeder von uns in einer Situation ist, die er zu meistern hat. Und keiner hat ein ganz leichtes Leben im Moment, weil die Seele, die Psyche natürlich belastet wird unter diesen Bedingungen. Wir müssen aber wissen, dass wir uns das selbst erarbeitet haben. Und diese Erarbeitung führt momentan durch diese Belastung, die wir haben, zu einem Zirkelschluss, als würden wir wieder zurückgehen zur Restaurant-Eingangstür, wo wir falsch abgebogen sind. Und dann ist dieses auch irgendwann vorbei. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt wieder fröhlich zurückgehen zur Restauranttür aus der falschen Richtung, dann wissen wir, wir sind wieder in der richtigen Richtung unterwegs und werden irgendwann wieder am Nullpunkt ankommen, von wo es aus dann richtig gehen wird. Und das ist das, was wir gerade erleben. Das heißt, wir können mit Freude diese auch Belastungen jetzt erleben, indem wir sagen, wow, ich baue jetzt mein Karma ab, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Oder ich kann mich natürlich auch als Opfer darstellen und sagen, was macht die böse Welt mit mir? Damit schaffe ich wieder schlechte Gedanken und dann schließt sich der Kreis in das erste Gesetz, was ich gerade sprach, und ich lege mir damit eine schlechtere Nährlösung an. Und so wird das Ganze tatsächlich ganz einfach auch, und aus diesen einfachen Strukturen heraus kann man sein Leben unglaublich einfach managen. Das Dunkle beherrscht diese Dinge eben halt nicht, sondern sie arbeitet ganz klar eine Agenda ab und kommt gegen die Richtiggestellten. Es geht nicht um Böse und Gut, es geht um Richtig und Falsch. Die Richtiggestellten Seelen, die sind so stark, gegen die man nichts tun kann.
Ja, man kann es ja an ganz klassischen Beispielen erkennen. Nehmen wir die USA. Dort gab es 4 Jahre lang einen Präsidenten namens Donald Trump, der gegen die sogenannten Demokraten, gegen den Deep State 4 Jahre lang gearbeitet hat. Fazit ist, er musste aus dem Amt gehen. Es wird bis heute behauptet, dass es sich um Wahlbetrug handelt. Das wird ja nach wie vor von vielen Gerichten in den USA derzeit aufgearbeitet. Und der Fall ist wohl auch noch nicht abgeschlossen. Aber was man erkennen kann, dass weit über die Hälfte der Amerikaner inzwischen Donald Trump und seinen konservativen, werteorientierten Ideen folgt. Und das ist eben dieser Baum, der wächst und den hört man nicht. Den hört man jedenfalls nicht so laut. Wie war das? Wie den Wald? Nee, der Baum, der fällt.
Ein genau. Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Ja, genau, das ist es. Und wir sehen ja im Prinzip genau, dass dieses Dunkle in dieser massiven Form versucht, gegen das Licht anzuarbeiten. Aber dieses Licht so stabil, das Dunkle hat schon längst verloren. Das Ganze ist ja ein riesengroßer Krieg, wobei die Angreifer, nämlich das Dunkle, diejenigen, die übrigens ihre Freiheit verteidigen, sind in der Verteidigungshaltung, nicht in der Kämpferhaltung. Wir sehen, dass das System gern schreibt, dass da dann die Systemkritiker kämpfen gegen das System. Nein, nein. Das System kämpft gegen die Menschen. Und die Menschen, die noch mitdenken, die verteidigen ihre Freiheit. Das ist ein Unterschied. Aber das führt dazu, dass ein Krieg aus ganz vielen Schlachten besteht. Und man kann die eine oder andere Schlacht verlieren. Wenn ich mir diese Impfkampagnen angucke, wie die Propaganda läuft und wie die Menschen sich da reinziehen lassen. Wenn ich sehe, wie in meinem Umfeld Menschen reihenweise einfach umkippen und irgendwann einfach aufgeben, dann haben wir das Gefühl, wir hätten verloren. Nein, nein, es ist nur der Verlust einer kleinen Schlacht, eines Scharmützels. Der Krieg selbst, der wird nicht verloren, sondern das sind immer nur kleine Faktoren, Scharmützel oder Schlachten, die eben halt schlecht ausgehen. Und das gilt es durchzustehen und der Karma-Lehre unterzuordnen in all diesen Verbindungen, die ich gerade ausgeführt hatte.
Bleibt bei euch, bleibt in der Kraft, bleibt innen stabil, bleibt im Gottvertrauen und steht die Zeit mit uns allen hier gemeinsam im selben Sinne durch, gutwollend, Genesung und Heilung spendend auch für andere, indem eure Gedankenformen hell sind und hebend und eben auch helfen, diese Welt zu heben. So, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde, aber es war uns beiden wichtig, darüber gesprochen, weil doch viele Menschen im Moment ein bisschen verzweifelt sind. Und ja, bevor man anfängt, sich selbst Leid zu tun, möge man auch ruhig versuchen, mit einem Gebet wieder in die Kraft zu kommen. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, ihr dürft nicht traurig sein oder so. Erstens steht uns das nicht zu und zweitens wäre das eine falsche Empfehlung. Aber es ist wichtig, wenn man mal sich ein bisschen ausgeweint hat, dass man dann auch wieder aufsteht, die Krone richtet und mit dem Blick nach oben weitergeht. So, Andreas, wir kommen zu den ersten Themen nach einer halben Stunde. Und zwar kommt da was aus Spanien. Spaniens Notenbankchef Pablo Hernández de Cos warnt vor den sich verschlechternden Krediten in den Bilanzen der heimischen Geldhäuser, natürlich infolge der Mikrobenkrise. Die Qualität des Kreditportfolios bei den Banken könne sich eintrüben, sagte er. Das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität in der Zukunft besteht weiterhin, sagte er, ist auch Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank. Und er verwies auf die Branchen, denen die Pandemie besonders zugesetzt hat, sowie das Auslaufen von Unterstützungsmaßnahmen. Der Sache hatte sich auch Reuters angenommen und die EZB-Bankenaufsicht, um das zusammenfassend zu sagen, hatte die Geldhäuser im Euroraum wiederholt dazu aufgerufen, genügend Vorsorge zu treffen für den Fall, dass bei Krediten Ausfälle drohten. Und das scheint jetzt ein bisschen näher gekommen zu sein. Und der EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria hatte gemahnt, die Banken sollten nicht nachlässig mit Darlehen umgehen, die im Zuge der Krise ins Wackeln geraten könnten. Und Bloomberg Law meldet wörtlich, eine Billionen-Dollar-Welle notleidender Kredite könnte im nächsten Jahr in Europa als Folge der durch die Pandemie verursachten Wirtschaftskrise entstehen, da staatliche Stützungsprogramme und Schuldenmoratorien im Laufe dieses Jahres auslaufen, werden die Verkäufe notleidender Kredite durch Banken, die versuchen, ihre Bilanzen zu bereinigen, laut einem Bericht des Beratungsunternehmens JLL im Jahr 2022 zunehmen. Was bedeutet das alles in der Praxis für die Unternehmer?
Ja, was hier dargestellt wird, als würde das Problem von Spanien ausgehen, das ist natürlich nicht der Fall, sondern Spanien ist sehr stark touristisch aktiv. Und dieser Tourismus führt natürlich dazu, dass gerade bei Lockdown-Maßnahmen hier die meisten Unternehmen auch am stärksten betroffen sind. Hotel, Restaurant, alle möglichen Veranstaltungen. Ich sage mal, Leute, die ihre Motorjachten verleihen oder Autovermietungen. Der gesamte Tourismus, der da dranhängt, der ist natürlich belastet. Und nun muss man wissen, dass im letzten Jahr die Menschen davon ausgingen, dass es sich bei dieser Corona-Krise tatsächlich um eine ernste Krankheit handelte und dass da eine gewisse kurzfristige Phase der Überbrückung stattfinden muss durch einen sogenannten Lockdown. Und wenn man ein Unternehmen hat, gerade als mittelständischer Betrieb, ein Fahrradverleih oder mehrere Filialen an Fahrradverleihungen beispielsweise, dann sagt man, okay, wir müssen die Zeit durchbringen. Dann wird erstmal das private Geld reingepumpt, dann werden die Vermögenswerte verkauft, wie Edelmetalle oder was man sich da zusammengespart hat, die Altersversorgung eventuell sogar geplündert. Naja, und wenn das nicht mehr reicht, dann werden Kredite aufgenommen. Und das heißt, die Menschen, die also vor anderthalb Jahren noch gut finanziell im Saft standen, ihr Leben lang gearbeitet hatten, die haben in den letzten anderthalb Jahren ihr Vermögen, ihre Guthaben mehr oder weniger komplett verloren. Oft ist das der Fall. Und da gehören auch die Banken dazu. Und wenn er da anmahnt, dieser Andrea Sowinoch Mensch von der EZB, dass sie also besonnen mit den Kreditvergaben umgehen sollen, um die Banken nicht zu gefährden. Ich habe immer das Gefühl, es geht darum, dass Hauptsache die Banken nicht gefährdet sind und nicht diejenigen, die vielleicht einen Mehrwert schaffen. Also Banken in erster Linie sind ja fast zu Investmentbanken verkommen, die anderer Leute Geld Gassi führen und regelmäßig vernichten. Das dürfen wir nicht vergessen. Während tatsächliche Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Auch Freudevermittlung wie ein Restaurant oder ein Fahrradverleih ist ein Mehrwert, der geschaffen wird. Es ist ein Unterschied zur reinen Spekulation mit diesen Geldmitteln. Was hier dargestellt wird, ist, dass Spanien mehr oder weniger so die Zündschnur jetzt ist, die sich auf ganz Europa verbreiten wird. Denn dieser Fehler des eigenen Überlebenwollens um jeden Preis, den machen momentan sehr viele, auch in Deutschland. Und ich habe viele in meinem Umfeld, die mich ansprechen, mittelständische Betriebe, die dann sagen beispielsweise, ich muss meinen Laden aufrechterhalten, ich habe jetzt mittlerweile meine gesamten Vermögen aufgelöst, meine Edelmetalle verkauft und so weiter. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Lockdown weiterläuft. Ob das nun Klima-Lockdown, Corona-Lockdown oder sonst was heißt, ist nicht die Frage. Man will die Läden dicht haben, man will eine Veränderung der Welt. Und wer jetzt erkennt daraus, und das ist für mich wichtig für die Entscheidungen, dass man sagen muss, ich werde jetzt meinen Laden aufgeben und mich neu orientieren, um zumindest noch ein bisschen was an Vermögen zu erhalten, was ich hatte. Der könnte in verschiedenen Branchen gut beraten zu sein. Ich sage das sehr einfach, weil ich weiß, wie viel Emotionen dahinter stehen. Menschen, die mit Liebe, mit Engagement, und das finden wir im Mittelstand. Im Mittelstand finden wir Unternehmer. Das finden wir in Konzernen nicht. Da gibt es Manager. Die sind morgen bei einem anderen Konzern, übermorgen wieder bei einem anderen Konzern. Aber die Unternehmer selbst, meistens Familienbetriebe, identifizieren sich mit dem Unternehmen, stehen jeden Morgen frohen Mutes auf, arbeiten teilweise 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, einfach nur um durchzukommen und kämpfen für ihr Herzblut, was sie da empfinden. Und es ist schwierig, wenn ich so etwas sage. Nichtsdestotrotz gilt es an bestimmten Punkten einfach zu sagen, liege ich jetzt noch richtig? Diese Berichte, wie wir den da gerade gehört haben, EZB, Bankenkrise und dass die Kredite dann verkauft werden an sogenannte Heuschrecken, die kaufen dann die Kredite für ganz wenig Geld auf und stellen die Kredite dann glatt. Heißt, die Kunden werden dann angeschrieben und sagen, wir haben zwar einen Vertrag über 10 Jahre Kreditrückzahlung, wir halten den nicht ein, wir sind der neue Vertragspartner und unter bestimmten Bedingungen ist es sogar möglich, es kann sogar angeordnet werden, dann muss sofort das Geld zurückgezahlt werden und wenn man dann keine Bank findet, dann wird der Restwert des Unternehmens schlichtweg verwertet im Rahmen einer Zwangsversteigerung oder was auch immer.
Heißt das, was du gerade sagst, also an Unternehmer gerichtet, die ins Straucheln geraten sind jetzt, es gibt ja viele davon, wirf kein gutes Geld dem Schlechten hinterher?
Genau das ist es.
Also das heißt mit anderen Worten, du empfiehlst dann auch wirklich mit klarem Blick über die Emotionen drüber zu gehen und abzuwickeln.
Nicht pauschal natürlich, weil das möchte ich so weit nicht gehen, weil jedes Unternehmen ist individuell. Aber ich stelle mir so vor, beispielsweise in großen Einkaufsstraßen in Städten, Düsseldorf, Köln oder sonst was, Boutiquen, die über Jahrzehnte anerkannte kleine mittelständische Betriebe waren, die hervorragend leben konnten, die eine hohe Lebensqualität hatten, die sie beraten haben, persönliche Kontakte, die möglich waren und so weiter, Boutiquenbesitzer oder was auch immer. Und man muss einfach in Erwägung ziehen, dass man das in Zukunft nicht mehr will. Wir geraten in einen Sozialismus und Sozialismus bedeutet auch ein Stück weit Alle bekommen irgendwann ihre grauen Anzüge an, wie in China. Die Führenden haben ein etwas helleres Grau, aber unterm Strich gesehen findet die Mode, das Modebewusstsein, was übrigens auch ein Stück das Selbstbewusstsein verdrängt hat, das findet dann eben halt in dieser Form nicht mehr statt. Auch das ist eine gute Chance für uns, uns neu diesen Herausforderungen zu stellen. Natürlich immer individuell einzeln zu sehen.
Jo, also dennoch, wir wissen, dass am Ende das Gute siegen wird und wir halt jetzt in einer, wir sind in, das macht man sich, glaube ich, überhaupt nicht klar, wir sind in der dunkelsten Zeit, die diese Welt jemals gesehen hat. In der dürfen wir uns jetzt befinden und wenn man sich das klar macht und trotzdem vorhat, da gut durchzukommen, dann schafft man das auch. Also dann ist das auch überhaupt kein Problem. Was ist denn das für ein Tier da?
Nicht klar. Ein kleines Reh.
Ein kleines, ganz süß, ja. So, wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass die EU ja neue Sanktionen gegen Weißrussland erlassen hat. Wir wissen, dass jetzt 20% des Weltbedarfs an Kalium, der erstmal nicht mehr geliefert werden wird, was Probleme machen wird für die Landwirtschaft. Lukaschenko, der Präsident Weißrusslands, der hat sich jetzt mal gemeldet und hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, was er gedenkt zu tun. Also das hat er gestern bei einer Sitzung gemacht, wo er ganz laut über die Gegenmaßnahmen gegen die westlichen Sanktionen gesprochen hat. Thomas Röper von Medienkritik hat das aufgearbeitet und übersetzt. Und er sagt also zunächst, sagt Lukaschenko, dass er das tun wird, was er im Juni schon angekündigt hatte, wenn es soweit kommen würde, nämlich dass er keine Migranten mehr an der weißrussischen Grenze zur EU aufhalten werde. Und Röper schreibt, der Spiegel sei damals entsetzt gewesen und bezeichnete Migranten plötzlich als Waffe. Ist ja spannend, dass das in dem Zusammenhang passiert. Und Lukaschenko sagte wörtlich, wenn jemand denkt, dass wir die Grenzen zu Polen, Litauen, Lettland und der Ukraine schließen und uns in einen Abladeplatz für Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Irak, Libyen, Syrien, Tunesien verwandeln werden, dann irrt er sich gewaltig. Wir werden niemanden aufhalten. Sie kommen nicht zu uns. Sie kommen ins aufgeklärte, warme, gemütliche Europa.
Ja, damit spielt er ja der europäischen Politik quasi sogar in die Hände, weil es wird ja sowieso von allen Seiten geflutet. Warum nicht auch noch von Weißrussland? Das wird natürlich dann dargestellt, interessanterweise, wie gesagt, mit dem Begriff Migrationswaffe. Man kann sich wirklich nur wundern, an welchen Stellen welche Begriffe genutzt werden, an welchen sie auch vermieden werden. Und das kann man schon wirklich feststellen, eigentlich immer genau spiegelverkehrt zu dem, wie es eigentlich richtig ist. Das ist das, was dahinter steht. Was wir ganz deutlich sagen müssen, Lukaschenko und Weißrussland, da geht es nicht darum, dass es Wir werden manchmal als unkritisch demgegenüber auch bezeichnet. Das ist nicht richtig. Wir sind kritisch gegenüber allen totalitären Strukturen, ob sie aus der westlichen oder aus der östlicheren Welt kommen. Die Doppelmoral ist das, was uns hier wirklich stört. Und wir müssen einfach erkennen, dass wenn wir versuchen wollen, in Frieden zu kommen, dass wir mit unseren Nachbarn in Kontakt gehen und nicht mit gegenteiligen Maßnahmen und Sanktionen uns gegenseitig versuchen, mehr oder weniger Feindbilder weiter aufzubauen. Das ist das, was ich gerade sehe. Und wir erkennen im Rahmen der hybriden Kriegsführung wieder, mein Lieblingswort, dass hier dieses Gesamte zum großen Spiel der Destabilisierung Europas gehört. Und das ist eigentlich das Bedenkliche daran.
Ja, vor allem geht es auch um die einseitige Berichterstattung in den Mainstream-Medien. Da kann man nun wirklich sagen, da sind sie sich unisono so gut wie alle einig, auch wenn vielleicht die einen oder anderen Medien an anderen Stellen kritischer werden. Aber was das Bashing gegen Russland und Weißrussland angeht, einfach unisono, die sind immer Diktatoren, die bösen Iwans. Da muss man einfach auch andere Aspekte dagegen halten, zumindest diese Regierungschefs auch zitieren. Was haben die gesagt? Wie begründen die welche Maßnahmen? Was meinen die eigentlich? Und damit sind wir beim nächsten Thema, was Lukaschenko sagt, nämlich Weißrussland könnte jetzt die Grenzen für den Transit deutscher Waren schließen, Andreas. Da sind wir ja bei deinem Lieblingsthema, auch Seidenstraße. Denn Weißrussland ist ein wichtiges Transitland für Waren aus Europa nach China, die mit dem Zug transportiert werden. Und nicht nur, dass die Infrastruktur in dem Land sehr gut ist, durch die Zollunion mit Russland und anderen Staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion entfallen lästige Zollgrenzen, die auch beim Transport Zeit kosten. Und jetzt denkt Russland, Weißrussland eben darüber nach, den Transit von Waren aus Deutschland durch sein Staatsgebiet zu verbieten. Dann müssten die Waren ausweichen, was Zeit kosten würde. Im Süden kann man über die Ukraine ausweichen, deren Infrastruktur aber schlechter ist, schreibt Röper, und die eine komplizierte Zollgrenze mit Russland hat. Andere Ausweichrouten sind kaum denkbar, es sei denn, man will den Transportweg komplett verändern. Und hier wird Lukaschenko wörtlich zitiert, er sagt, und wenn Sie die Situation mit neuen Sanktionsrunden gegen Weißrussland anheizen, müssen Sie uns über den Nordpol und das Mittelmeer umgehen. Bis jetzt, inmitten der Pandemie, verhalten wir uns immer noch human in Bezug auf den Transit, den Verkehr von Lastwagen, Autos und so weiter. Zitat Ende. Ja, diese Drohung hat er explizit gegen Deutschland ausgesprochen, denn nach den letzten Erkenntnissen war es Deutschland in Person von Kanzlerin Merkel, das den Putschversuch und weitere Terroranschläge in Weißrussland unterstützt und gefördert hat. Diesen ganzen Artikel, also wenn es um die Terroranschläge und Putschversuche geht, wenn man das nochmal nachlesen möchte, findet man das bei Antispiegel, also von Thomas Röper. Andreas, das würde ja die Lieferketten um ein neues Maß einschränken, verhindern.
Ja, wir haben natürlich das Problem, dass wir zwei Systeme haben, die natürlich hier in einer bestimmten Ähnlichkeit agieren. Das ist die Volksrepublik China und auf der anderen Seite mittlerweile die Volksrepublik Deutschland. Die haben wir ja nun mittlerweile auch unter Führung von Frau Merkel. Und da hier natürlich ähnliche Grundlagen auch hier eine Rolle spielen, nämlich auch dieses Transitverkehrs. Wir haben die Seidenstraße, die von China aus kommt, durch Weißrussland läuft. Ich habe da ja viel drüber gesagt und auch gesprochen und auch Videos zu aufgenommen. Sollte man mal auf die Wissensmanufaktur raufgehen, dann geht es ja von Weißrussland weiter in die europäischen Staaten rein, die aber auch schon gerne versuchen, die chinesische Seidenstraße mehr oder weniger zu blockieren. Das heißt, Weißrussland ist gar nicht überzubewerten. Es gibt noch die zweite große Linie, nämlich über die Ukraine. Und aus diesem Grunde gibt es ja offenbar auch, um das zu verhindern, eine sehr starke Kampfsituation, die wir haben, gerade in der russischen Ukraine. Und von dort aus hätte man nämlich den Vorteil, dass man über Russland, Ukraine bis hin dann auch nach Slowenien, Slowakei und von dort aus dann weiter dann auch nach Österreich, nach Wien zu kommen, zumal die Spurbreiten der Schienengleise identisch sind, weil wir ja in Russland eine andere Spurbreite haben als in Europa. Aus diesem Grunde weiß ich gar nicht, ob es so wahnsinnig ungelegen kommt und ob das nicht hier so eine Sturm im Wasserglas ist, der hier diskutiert wird, denn alle haben etwas davon, wenn die Züge durch ihr Land laufen. Zurzeit fahren ungefähr 40 Großzüge von China jede Woche von China nach Europa, nach Duisburg. 40 sind das. Und das ist nicht zu unterschätzen, gerade weil das eben halt auch frische Waren sind. Die sind die über große Transporte, wie zum Beispiel Schiffstransporte, die ja über 6 Wochen dauern, nicht machbar sind.
Ja, es ist natürlich eine Verschwörungstheorie, wenn man annehmen würde, dass praktisch ein Kalkül dahinter steht, dass solche Ungereimtheiten und Blockaden jetzt entstehen können. Denn alle Anzeichen weltweit zeigen ja durch feststeckende Schiffe, durch Corona-Maßnahmen, die Häfen schließen lassen, dass die Lieferengpässe größer und größer werden. Und das wäre ja ein weiterer Faktor.
Ja, genau so ist es.
Und ja, es gibt ja doch auch gerade zum Thema Lieferengpässe immer wieder Meldungen. Ich gehe gerade mal nach vorne, überspringe das und komme dann wieder zurück zu den Themen. Denn die Lieferengpässe, das hat zum Beispiel die Deutsche Wirtschaftsnachrichten, das Portal, geschrieben, dass zum Beispiel jetzt die Weihnachtsgeschenke schon gefährdet sind und dass die ohnehin sehr angespannten, weltumspannenden Lieferketten die eben richtig wackelig sind, noch stärker unter Druck geraten. Mehrere Medien, und wir haben ja hier auch ausführlich berichtet darüber, dass die Staus der Containerfrachter vor wichtigen Häfen in Südchina immer länger und länger werden. Und die Nachrichtenagentur Reuters, also Mainstream, hat dann fast ein Dutzend Lieferanten und Einzelhändler von Spielzeug bis hin zu Computerausrüstung in den USA und Europa befragt. Alle erwarten also wochenlange Verzögerungen bei der Abwicklung aufgrund eben von Versandengpässen, einschließlich der Containerknappheit und der jüngsten Komplettschließung des Hafens Yantian. Und das Risiko für die Einzelhändler besteht darin, dass zu dem Zeitpunkt jetzt keine Artikel mehr vorrätig sein könnten, wenn Millionen von Menschen aufgrund der nachlassenden Pandemie und im Vorfeld von Weihnachten konsumieren und Geschenke einkaufen wollen. Und Reuters zitiert den Manager eines Großhändlers mit Sitz in Los Angeles, dessen Spielzeug in Hunderten von Containern im Hafen von Yantian feststeckt. Er sagt, es wird ein großes Durcheinander geben, wenn er nicht genug Inventar für seine Einzelhandelskunden besorgen könne, wird es den Weihnachtsverkäufen massiven Schaden zufügen.
Ja, und das ist natürlich das, was die Menschen dann ins Mark trifft, wenn solche Dinge dann nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel ein friedliches Weihnachtsfest mit Geschenken zu haben, sondern man sitzt dann eben halt um einen Weihnachtsbaum und ist froh, dass man was zu essen hat. Und genau das ist die Methode. Das Ganze ist ja kein Zufall, dass so etwas entsteht. Die Lieferketten sind seit Jahrzehnten fragil. Seit Jahrzehnten sind sie genau getimed. Seit Jahrzehnten gibt es keine große Lagerhaltung mehr, sondern die Lager befinden sich entweder auf einem Container, auf einem LKW oder mit ganz vielen Containern auf großen Schiffen. Das bedeutet, nur was unterwegs ist, kostet keine Lagerhaltung. Das heißt, die gesamte Ökonomie ist immer just in time. Das ist eins der größten Probleme, was wir haben. Und ganz plötzlich gibt es einen Vorgang mit einer Ever Given, die sich da verkantet im Suezkanal. Ganz plötzlich gibt es diese Corona-Krise, die man dann zu einer Shutdown-Krise auswandelt mit gigantischen Kollateralschäden, die von vornherein festzulegen waren. Ganz plötzlich heißt es, ein großer Hafen in China hat keine Container mehr, alles ist durcheinander. Es liegt nicht alles an dieser Ever Given, die dort gelegen hat, sondern hier sieht man eine ganz klare Ausrichtung, wie hier die Lieferketten ganz bewusst gesteuert werden in Richtung Mangelversorgung. Und diese Mangelversorgung macht die Menschen natürlich führbarer. Und das ist ja hier eindeutig zu erkennen. All diese Dinge waren noch vor 2 Jahren völlig undenkbar. Wir hatten nur eine Finanzkrise. Und diese Finanzkrise hätte zu einer völligen Kernschmelze des Geldsystems geführt. Man hat sich offenbar dafür entschieden, die Schulden abzufinanzieren über die Inflation. Deshalb haben wir ja gigantische Inflationsraten. Ich weiß nicht, ob du noch ein ökonomisches Thema heute drin hast überhaupt. Denn das wäre auch noch mal ein ganz wichtiges Thema, was da eigentlich jetzt ökonomisch gerade läuft. Aber jetzt will ich gar nicht zu weit gehen. Und man lenkt quasi, um die Ursachen der Umverteilung zu diesen Milliardären, Oligarchen, um die zu verschleiern, arbeitet man mit lauter Nebenkriegsschauplätzen, die die Menschen ins Mark treffen. Und das sind sogar die Weihnachtsgeschenke, die man da angeht. Es ist unfassbar, mit welcher Art und Weise hier propagandistisch die Menschen immer in falsche Themen gelockt werden, ohne die eigentlichen Ursachen zu verstehen.
Ja, also es gibt eine ganze Menge Meldungen. Ich habe jetzt gerade mal, weil du das gesagt hast, eine ganze Menge Meldungen zum Thema Inflation. Und viele davon, ich habe das jetzt nur so überflogen, sehen aber eine rosige Zukunft. So schlimm wird das ja alles gar nicht. Zum Beispiel hier die Rheinland-Pfalz, ein Portal, ein Mainstream-Portal. Die EU-Wirtschaftsleistung Ende 2021 wieder auf Vorkrisenniveau, heißt es. Nach dem beispiellosen Corona-Einbruch der Weltwirtschaft blickt eine EU-Prognose optimistisch in die Zukunft. Die Konjunktur erholt sich, doch die Wachstumsraten sind je nach Land recht unterschiedlich, heißt es da. Und die Wirtschaft werde sich also schneller erholen als zunächst angenommen. Das teilte die EU-Kommission mit. Sie geht von einem Wachstum von 4,8% in diesem Jahr aus. Das gleiche gelte für die Eurozone. Im Vergleich zu früheren Prognosen erhöhte sich die Erwartung damit um 0,6 Prozentpunkte für die EU und 0,5 Prozentpunkte für die Eurozone. Andreas, dann weiß ich gar nicht, warum du so schwarz malst.
Na, das ist keine Schwarzmalerei. Ich denke mal, das ist einfach nur eine Beruhigungspille, die hier verabreicht werden soll. Wir müssen doch den Faktor Mensch berücksichtigen. Wenn ich Unternehmer bin, die Unternehmensbücher zum Beispiel des mittelständischen Unternehmerverbandes in Deutschland, in Europa, alle, die wir haben, die Bücher sind voll. Handwerksbetriebe haben Aufträge ohne Ende. Es gibt nur ein Problem. Sie kommen nicht an das Material, um die Aufträge auszuführen. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt einen Lieferengpass. Der Hersteller von diesen entsprechenden, von dem Gut, was man braucht, ob das irgendwelche Isolierplatten sind oder irgendwelche mechanischen Teile, die man braucht, egal was, der sagt, warum soll ich es heute billig verkaufen, wenn von Tag zu Tag die Preise steigen? Ich halte meine Ware lieber zurück und verkaufe sie in meinetwegen 3 Monaten für den doppelten Preis, vielleicht sogar noch früher als in 3 Monaten. Der Handwerksmeister, der sagt, ich bestelle jetzt die Ware für ein Projekt, was ich gerade baue, der bestellt eher mehr, als er braucht, weil er sagt, ich brauche weitere Projekte noch und dafür brauche ich die Waren sowieso. Und wenn die Preise dann eben halt auch steigen für mich als Handwerker, dann kaufe ich lieber im Vorfeld schon mal zu günstigeren Konditionen ein. Man merkt, hier wird ein natürlicher Fluss einer bedarfsgerechten Ökonomie zu einer Hortgesellschaft umgewandelt. Und das führt natürlich zu schwersten Verwerfungen in der gesamten ökonomischen Lage. Und wenn wir jetzt feststellen, dass die Preise der ganzen Produkte steigen, wir nennen das interessanterweise Inflation. In Wirklichkeit hat das was mit der Angst zu tun, dass die Menschen dem Geldsystem nicht mehr vertrauen und lieber Waren kaufen, als ihr Geld irgendwo zu horten, was im Rahmen der Nullzinspolitik ja immer weniger wert wird. Wenn wir Inflationsraten haben von 5% und wir bekommen keinen Zins mehr, dann ist das eine Besteuerung meines Kapitals von 5% im Jahr. Ich verliere jedes Jahr 5% als eine Art Sondersteuer, weil mir die Inflation nicht mehr ausgeglichen wird mit dem Zinssatz meines Guthabens. Das ist übrigens der Grund auch eines Zinssatzes auf Sparguthaben, dass man damit die Inflation eben halt etwas besser erträglich macht. Und das fällt ja nun weg. All diese Verwerfungen führen natürlich dazu dar, dass die gesamte Ökonomie damit ins Straucheln kommen muss. 1 und 1 ist 2. Und die Staaten nutzen die Inflation und bauen damit ihre Schulden ab, real. Das heißt ja immer, die Staaten zahlen ihre Schulden ja irgendwann wieder zurück. Das ist ja wie so ein roter Faden nach dem Motto, bis zum Jahr 2050 wird jetzt diese Milliarden Sonderhilfefonds, der wird jetzt zurückgezahlt. Noch niemals hat ein Staat seine Schulden zurückgezahlt und niemals hat ein Staat vor, seine Schulden zurückzahlen. Wenn eine Schuld aufgenommen wird auf 5 Jahre Laufzeit und nach 5 Jahren wird diese Schuld fällig, dann wird eine neue Schuld aufgenommen. Mit dieser neuen Schuld wird die alte Schuld befriedigt und das Ganze bleibt auf dem Schuldenniveau, wie es vorher auch war. Und immer und ewig werden die Zinserträge für diese Schulden fällig und irgendwann kommt der Staat nicht mehr raus. Und was haben die Staaten jetzt gemacht? Sie haben sich offenbar dafür entschieden, dass die Inflationsrate angehoben wird und das führt natürlich zu einer Entschuldung der Staaten. Wenn ich beispielsweise eine Schuld habe von 100.000 Euro und ich kann mir für 100.000 Euro eine Mercedes S-Klasse heute kaufen und wir hauen jetzt eine hohe Inflation rein, das ist die Kaufkraft, also 100.000 für eine S-Klasse. Und ich warte jetzt ab in der Inflation und habe in 10 Jahren durch die Inflation immer noch 100.000 Schulden. Aber mittlerweile kostet die Inspektion für eine S-Klasse bereits 100.000 im Rahmen einer hochdrehenden Inflation. Dann habe ich zwar nominal noch dieselben Schulden, aber über die Inflation habe ich diese Schulden als Staat damit abgebaut. Und es gibt immer 2 Möglichkeiten, wie die Staaten ihre Schulden wegbekommen. Entweder sie hauen es über die Hyperinflation raus Und die zweite Möglichkeit ist, es gibt einen Schuldenschnitt. Der Staat sagt einfach, wir können die Schulden nicht zurückzahlen und dann zahlt der Bürger in Form von Steuern, von Wertschaffung, von Arbeit die Zeche für diese gesamte Orgie. Das sind die gesamten Zusammenhänge so in diesem Moment, in dem wir uns momentan bewegen. Und momentan wird das sehr sauber gespielt. Komplexer Vorgang einer Abwicklung einer bestehenden Ökonomie.
Heißt für den normalen Verbraucher?
Ja, erst einmal ist das nur eine Information und jeder muss für sich dabei selbst natürlich herausbekommen, wohin es führt. Und wenn ich mir jetzt ansehe, dass wir gerade uns unterhalten, auch, ich habe das gerade gesehen, über das Thema ja Zwangshypotheken für Immobilien. Ich reite da nicht drauf rum, weil ich da Spaß dran habe, um Himmels Willen, sondern um auf die Gefahren hinzuweisen. Und es werden jetzt viele Gebäudebesitzer, Eigentümer angeschrieben schon, das werden jetzt immer mehr, die Daten geben müssen für irgendwelche sogenannten Statistiken, statistische Zwecke in irgendwelche Ingenieursvereinigungen, um die Bewertungen der Immobilie oder eben halt auch die Immobilienmarktökonomie in einem bestimmten Bereich abzubilden. So wird es dann dargestellt. In Wirklichkeit geht es aus meiner Sicht um eine Art Zensus, der ja schon in einem Mikrozensus im letzten Jahr nochmal umgewandelt wurde, um tatsächlich valide Daten zu haben, auf denen man dann die Zwangshypothek auf die Immobilien setzen kann. Und ich denke mal, der Zeitpunkt liegt sehr nah vor uns.
Und unterdessen veröffentlicht die Bild-Zeitung, dass bei der deutschen Börse sich das Gold stapelt, Andreas. Gesamtwert gigantische 11,2 Milliarden Euro, heißt es. 233 Tonnen Gold lagern in den Tresorräumen der deutschen Börse. Grund für den Rekordschatz heißt es eine Riesennachfrage nach dem Edelmetall, sowohl von Privatanlegern als auch institutionellen Investoren, also etwa Versicherungen oder Fondsmanagern. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist der Goldvorrat der deutschen Börse daher um ganze 16 Tonnen gestiegen.
Ja, und das ist die logische Konsequenz. Das läuft natürlich mehr oder weniger immer hinter den verschlossenen Türen ab und selten, dass solche Artikel entstehen auch, aber genau das passiert. Die Russen haben es vorgemacht. Die Russen haben einen speziellen Sicherungsfonds angelegt und schwimmen tatsächlich im Gold. Das heißt, sie legen eben Rücklagen an. Und diese Rücklagen in Edelmetalle ist aus meiner Sicht auch eine wirklich sinnvolle Empfehlung. Gold, Silber, Platin, Palladium, Iridium, Rhodium und was es alles gibt. Da sind ja verschiedene Platinmetalle. Aber das bedeutet vor allem Gold, Silber und Platin zu haben, an die Seite zu legen. Um es auch noch mal ganz klar zu sagen, ich bin der Meinung, aus geistiger, aus spiritueller Sicht, dass das Gold vom lieben Gott dorthin geschaffen wurde, in diese Erde, nicht damit wir es rausbohren mit Umweltverschmutzung und mit schlimmen Arbeitsbedingungen der Arbeiter, die das umzusetzen haben, um sich dann diese Dinge in Barren zu backen und sich dann irgendwo in einen Tresor zu legen. Aber es gibt aus meiner Sicht im Moment eben nur schwer Alternativen in Gang zu setzen. Und wenn ich mir ansehe, solche Kryptowährungen, die tatsächlich überhaupt keinen Gegenwert haben, keinen sachlichen Gegenwert, den ich haptisch fühlen kann, wenn ich eine Goldmünze oder einen Goldbarren mal in der Hand habe, habe ich ein Gefühl für den Wert. Denn die hat dann irgendwo im Boden gelegen, sondern die musste herausgearbeitet werden aus Erzen mit Riesenvorgängen, mit einer unglaublichen Energie. Und bei Kryptowährungen zum Beispiel ist es so, dass ich als tatsächliches Ergebnis dann nur bekomme irgendwelche Bits und Bytes auf einem USB-Stick. Und aus diesem Grunde bin ich da auch sehr kritisch gegenüber. Aber Edelmetalle kann man verbuddeln, USB-Stick natürlich auch. Aber die Frage ist, wie lange die wohl halten und was wohl eine längere Halbwertszeit hat. Ich würde tatsächlich sagen, Edelmetalle physischer Form, ganz klar. Viele, die das machen, auch suchen natürlich sichere Möglichkeiten, auch über zum Beispiel Zollfreilager. Im Zollfreilager an der Stelle heißt es, es sind steuerfreie Anlagen, das ist es nicht, sondern es ist eine besondere Rechtssituation, ein Gebiet, in dem das Metall liegt. Aber die Verfügung über das Metall ist mir nicht gestattet. Ich komme an das Metall nicht dran. Es gibt Länder wie zum Beispiel Kanada, und das ist das, was ich immer sage, wo man auch Silber und Platin mehrwertsteuerfrei, ganz legal, ganz normal kaufen kann und kann es sich auch hier in Kanada ausliefern lassen und von mir aus im Garten verbuddeln. Also wie auch immer. Das heißt, auch diese Möglichkeiten gibt es. Lange Rede, kurzer Sinn. raus aus dem Geld. Und nochmal eine ganz wichtige Aussage, Lebensversicherungen. Viele bauen auf Lebensversicherungen, das sind viele unserer Hörer. Und es bietet sich an, die Lebensversicherung dringend zu überprüfen, eventuell auch zu verkaufen. Also ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit einigen Unternehmen, mit einem speziellen beispielsweise in Deutschland, die kaufen Lebensversicherungen an, zahlen sofort die Rückkaufswerte aus und klagen oft danach gegen die Versicherungsgesellschaften und kündigen dann die Verträge und holen da noch zusätzlichen Ertrag raus, weil viele Lebensversicherungen falsche Rückkaufswertberechnungen machen. Und von diesem Ertrag im Nachhinein partizipiert der ursprüngliche Kunde mit. Ich finde diese Idee wirklich sehr charmant und auch das sollte man sich mal in Erwägung ziehen. Ich gebe da gerne Adressen raus, wer sich dafür interessiert.
So, das hätten wir jetzt auch noch, Andreas. Währenddessen haben wir eine Meldung veröffentlicht von The Sun, eine britische Zeitung, in Sun Valley im ländlichen Idaho in den USA, haben sich vor wenigen Tagen die Milliardärsmogule zu einem Sommercamp getroffen. Dabei ist natürlich auch Bill Gates und auch Jeff Bezos. Und das Treffen bringt jedes Jahr die Welt des Films, der Technologie, des Designs und des Sports zusammen, heißt es, organisiert und eingeladen wird von der Investmentbank Allen & Company. Und wie es heißt, sind dieses Jahr auch wieder sehr große Players dabei. Der CEO von Netflix beispielsweise, dann mit dem New York Times Kolumnisten Thomas Friedman, die ehemalige US-Verkehrsministerin Elaine Chao, der Präsident des Council of Foreign Relations Richard Haas ist auf der Einladungsliste, Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway, der ist zum Beispiel vertreten mit seinem Nettovermögen von 101,3 Milliarden Dollar, so schwer soll er sein. Und wenn man sich jetzt weiterhin anguckt, welche Summen bei den einzelnen Namen genannt werden, dann kann man feststellen, letztes Jahr waren die noch deutlich drunter, denn ganz wenige waren nur im dreistelligen Milliardenbereich. Aber Warren Buffett gehört jetzt dazu, Bill Gates gehört dazu mit, wie es hier heißt, 128,9 Milliarden. Jeff Bezos wird geschätzt auf ein Nettovermögen von 201,8 Milliarden. Der kommt auch. Sein Nachfolger und aktueller CEO bei Amazon Web Services, der Mann heißt Andy Jassy, der kommt auch. Der hat im Moment noch ein bescheidenes Nettovermögen von 500 Millionen Dollar. Ja, wird sich wahrscheinlich ändern bald. Dann der Chief Financial Officer und Senior Executive Vice President von 21st Century Fox kommt dazu. Dann der Chef des US-Kabelriesen Comcast. Dann der CEO von Netflix, habe ich glaube ich schon gesagt, Reed Hastings. Und ja, es heißt also, die Führungskräfte der Medienbranche werden viel zu besprechen haben. Angesichts der massiven Umstellung auf Streaming während der Pandemie und der Tatsache, dass die Verbraucher in den letzten 16 Monaten zu Netflix und Disney gewechselt sind und sich von traditionellen Pay-TV-Abonnements, wahrscheinlich auch von den Öffentlich-Rechtlichen, abgenabelt haben. Außerdem gab im letzten Monat AT&T bekannt, dass es Warner Media, das Film- und Fernsehstudio Warner Brothers und so weiter, in ein neues Unternehmen ausgliedern wird, das mit Discovery gegründet wird. Und es heißt, es wäre eben auch sinnvoll, dass alle, die da zusammenkommen, jetzt zusammenarbeiten, um über das Ökosystem neue Strategien zu entwickeln und sich über ihre Zukunft klar zu werden. Das hat der Analyst Neil Begley vom Wall Street Journal gesagt. Und da heißt es, es gäbe immer noch ein paar Spieler da draußen, die leicht absorbiert werden können. Ja, also auch da werden die Fäden neu geordnet und neue Teppiche gestrickt.
Ja, es hat sich etwas grundsätzlich geändert in dieser Welt. Früher fand Lobbyismus anders statt. Da gab es Konzerne mit bestimmten Produkten, mit bestimmten Maßnahmen, die sie eben halt in den Markt bringen wollten. Und die Lobbyvereinigungen haben sich getroffen und haben versucht, sich ihre Märkte aufzubauen und aufzuteilen und haben damit quasi Monopole und Oligopole aufgebaut, ineinander mit Absprachen und so weiter. Das war der alte Lobbyismus. Der heutige Lobbyismus ist interessant. Da spielt das Unternehmen keine mehr Rolle mehr, sondern die Eigner nur noch. Es sind nur noch die Milliardäre, die jetzt gemeinsam eine neue Art von Lobbyismus aufbauen, nämlich den Milliardärslobbyismus. Den sind ihre Unternehmen ziemlich wurscht, weil die Absatzmöglichkeiten aufgrund der zukünftigen Verarmung der Bevölkerung ja überhaupt nicht mehr da sind. Also müssen sie jetzt eine neue Struktur, eine neue Architektur der Welt auch für sich regeln. Und das ist nichts anderes, als hier eine oligarchische politische Gruppierung sich bildet. Und das Interessante ist, das Hauptziel: Medien, Streaming und Informationen von Menschen. Ergo, eine Gruppe von Milliardären hat hier nichts anderes zu tun, als eine neue Propagandastrategie für die gesamte Welt zu erarbeiten, analog 1984. Und wenn da noch hinterher was steht über einen ökologische Komponenten, dann halte ich das nur noch für einen Platzhalter, dass das auch noch mal mit drin ist, dass die eigentlich nur was Gutes für die Welt tun. Nein, der Einfluss auf die Menschen, das ist das entscheidende Ziel, das findet über die großen Medienkonzerne statt, gesteuert durch die Milliardäre. Eigentlich ist es genau nichts anderes als das, was da drin steht. Man muss es einfach nur in wenigen Sätzen übersetzen. Was ist das Ziel? Wem nutzt es? Cui bono?
Neulich schrieb jemand, ja, ihr habt noch nie was über die Bilderberger gesagt. Kann es sein, dass die über allem stehen? Also vielleicht mal so viel. Das, was wir hier gerade melden, dieses Treffen der Milliardäre in Sun Valley, das ist übrigens ein Nest in Idaho mit 1500 Einwohnern. Und wenn man das Foto sieht, wie eine Privatmaschine neben der anderen, also die Megajets, stehen, damit die sich
zwischen
da...
Zwischen den Kühen auf dem Flughafen.
Richtig. Und diese Influencer für die ganze Welt sich da treffen, um dann neuen Einfluss auszuüben, dann sind es solche Treffen und viele andere. Wir haben vorgestern gesprochen über diesen Weltwirtschaftsrat, der ja noch in das Bewusstsein der Menschen nicht wirklich gedrungen ist, obwohl er 1992 gegründet wurde. Und es ist ja tatsächlich offenbar so, wie du gerade gesagt hast, da ist mir auch ein Stein oder ein Groschen gefallen, so ist besser, nämlich, dass es früher die Unternehmen waren und jetzt sind es tatsächlich die einzelnen Eigner, die Milliardäre, die Einfluss nehmen auf die Weltpolitik. Da kommen wir gleich noch zum nächsten Thema.
Ja, also die Frage nach Bilderbergern, trilaterale Kommission oder Komitee der 300, Roundtable, WASBG und wie sie alle heißen. Wir kennen diese Gruppierungen auch, aber es ist natürlich ein gewisser Sensationalismus, der dahinter steht, dass man sagt, wow, wir kennen die und die stehen da irgendwo mit einer schwarzen Zigarre und werden jetzt die Welt regeln. Für mich selbst ist es zum Beispiel am allerwichtigsten zu erkennen, wie die gesamte Ausrichtung auf diese Welt stattfindet. Die einzelnen Organisationen lenken da meistens nur noch ab. Vogelperspektive einnehmen und das zu erkennen. Und das Ganze aus der Verstandessicht, indem ich sehe, welche Netzwerke haben sich wo verbunden, aber auch aus der intuitiven, geistigen Sicht, was findet damit statt? Das bedeutet eine Beweisführung auf der Verstandes- und auf der geistigen Ebene. Es gibt nämlich eine geistige Beweisführung, wenn man nämlich gelernt hat, wieder seinen Geist richtig einzusetzen, die Anbindung zu den Schöpfungsgesetzen zu haben. Und das ist eben nichts einfach nur Spirituelles, sondern das ist ganz konkret. Und mit diesen konkreten Mitteln, dass ich also meinen Verstand, wir sind ja verstandesorientiert, erweitere, quasi mehr als verdopple, denn die geistige Komponente ist weit größer als die Verstandeskomponente. Und dann bekomme ich ein weitaus größeres Weitwinkel. Und da haben dann diese Dinge wie Bilderberger Treffen und so weiter nur noch einen leichten informativen Charakter zur Nachrichtenlage, aber nicht mehr wirklich, um die Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, und da möchte ich ganz kurz auf die Bibel, Johannes Offenbarung, Neues Testament kommen. Und da heißt es ja, wenn denn dann. das, was die Großen und Mächtigen planen, fehlläuft, weil von höherer Seite eingegriffen wird. Dann heißt es zum Beispiel in der Lutherbibel, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Angst und Schrecken ergriff die Mächtigen und Herrscher der Erde, die Heerführer, die Reichen und die Starken. Sie alle suchten Schutz in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge, aber der Herr fand sie.
Ja, natürlich, weil wer wirklich versteht, wie diese Natur aufgebaut ist, wie diese Schöpfung aufgebaut ist, der weiß, dass er sich im Falle der Fälle niemals verkriechen kann. Wir haben hier momentan eine Veränderung der Welt. Wir nennen es stabil durch den Wandel. Und die Kollateralschäden werden wahrscheinlich höher sein als diejenigen, die da durchkommen. Das scheint in der Natur zu liegen und das ergibt sich aus den Schöpfungsgesetzen von ganz allein, weil das Gesetz der Wechselwirkung, Anziehung der Gleichheit und auch ein neues Gesetz, ein weiteres, das dritte, nämlich das Gesetz der Schwere, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und wer sich belastet, mit einer falschen Einstellung in der Schöpfung zu stehen, der wird immer schwerer. Und wer sich richtig ausrichtet, der wird immer lichter, immer durchlichter. Und das bedeutet, dass er irgendwann immer leichter wird. Und spätestens dann, wenn wir rübergehen, nämlich dann, wenn wir unser irdisches Leben hier abschließen müssen oder sollen, wie auch immer, dann werden wir entsprechend auf der anderen Seite unserer Gewichtung entsprechend auf eine Ebene gehievt oder sinken eben halt auf eine Ebene ab, je nachdem, wie richtig oder wie falsch wir gestanden haben. Wer das alles versteht, der hat in Zukunft überhaupt keine Probleme mehr und der kann auch bei all dieser dramatischen Nachrichtenlage, die wir hier haben, trotz alledem gut gelaunt bleiben. Und der Teufel hasst eins, das ist ein Lachen und gut gelaunte Menschen, trotz alledem.
Das müssen wir uns jetzt bewahren, auch Mut, auch Vertrauen eben. Und das, immer wieder sei es betont, das bekommen wir draußen in der Natur, im Garten, bei der Gartenarbeit, bei einem Waldspaziergang, bei einem Spaziergang um einen See oder am Meer und dann wirklich alle Fünfe gerade sein lassen und die Sorgen loslassen, denn die Sorgen bauen ja nur neue morphogenetische Felder. Das heißt nicht, dass man die anstehenden Erledigungen etwa warten lassen soll, immer mutig voran und erledigen, das ist ganz klar, aber nicht grübeln. Nicht diese Was-passiert-wenn-Maschine anschmeißen, ja, wenn das passiert und schon, schwupps, ist man in diesem Kreislauf des destruktiven Denkens, des Grübelns und der Sorge und Angst und Panik drin. Und das kann immer größer werden. Und ganz ehrlich, wir müssen auch jeden Tag uns immer wieder zusammenreißen. Diese Arbeit wird von uns Menschen jetzt verlangt, dass wir dranbleiben, dass wir nicht zurückfallen, dass wir uns nicht gehen lassen, sondern dass wir aufrecht stehen mit dem Blick nach oben und sagen, wir wissen, es ist die dunkelste Zeit der Welt, aber wir kommen dadurch und wir werden am Ende dieses Nadelöhr verlassen, als geläuterte Geister, völlig neu transformiert. Wir sind selber jetzt in diesem Transformationsprozess drin und wir selber beeinflussen unsere Entwicklung nach oben oder eben auch nach unten.
Ja, und wir brauchen dafür natürlich auch den Raum, uns dieser geistigen Komponente zuzuwenden und das bedeutet auch eine Klärung aller sachlichen Probleme. Also Überblick verschaffen, Situation erkennen, Entscheidungen treffen, Ruhe bewahren dabei und dann Entscheidungen umsetzen. Wer das nicht tut und sagt, ich habe das Gefühl, das wird schon irgendwie wieder zurechtkommen und irgendwie wird sich das wieder, die Irgendwie-Vokabel, das ist für mich so eine ganz gefährliche Vokabel, irgendwie wird das schon wieder oder das hat es schon immer gegeben. Das ist auch immer so ein Argument nach dem Motto, es hat dann immer wieder eine Situation gegeben und die wurde dann eben halt auch wieder gut. Und genau wie die Amerikaner zum Beispiel sagen, dass die Hyperinflation vorübergehend ist, die momentan kommt, habe ich gestern gelesen in der Zeitung, dass eine vorübergehende hohe Inflation, ich meine, der Zweite Weltkrieg war auch vorübergehend. Also ich frage mich immer, mit was für Argumenten da eigentlich gearbeitet wird. Wichtig ist, dass die Dinge, die man auf der sachlichen Ebene entscheiden kann und entscheiden will, dass man die Entscheidung umsetzt. Und zwar unabhängig davon, wie die Entscheidung ist, dass ein Haken dran ist. Wenn aber die Menschen das Gefühl haben, dass die Welle der nicht entschiedenen Faktoren in meinem Leben immer größer wird, die ich vor mir herschiebe, dann habe ich irgendwann immer mehr Probleme, weil ich nicht erkenne, dass ich es jetzt regeln soll und meinen Kopf nicht frei bekomme und sage, okay, ich kann mich jetzt auch diesen wirklichen Schöpfungsgesetzen zuwenden und dann mich eben halt parallel dazu sachlich immer vorbereiten, auf dem Laufenden zu sein. Viele Menschen schieben Entscheidungen vor sich her, in der Hoffnung, es würde sich immer irgendwie noch etwas entwickeln und es würde wieder gut werden. Und das ist die größte Gefahr, die wir haben bei den Menschen. Das nennt man nämlich Trägheit. Aus dieser Trägheit entsteht dann ein Grübeln und irgendwann ist man blockiert für nichts mehr, was wichtig ist. Oder ja, und dann hat man auch die Konsequenzen zu tragen. Da gilt dann auch die Wechselwirkung wieder.
Ich möchte auch mal hier eine gute Nachricht verkünden, die ich gerade sehe, dass nämlich der allergrößte Teil der US-Bundesstaaten die digitalen Impfpässe zum Teufel gejagt haben. Also das heißt, die sind rausgeflogen. Es gibt dort keine digitalen Impfpässe mehr, obwohl viele Bundesstaaten das angeregt haben. Es gibt noch in 3 Bundesstaaten die aktiven Regeln mit diesem Impfpass in 3, wie ich hier sehe. Mhm. Dann gibt es welche, die darüber beraten und verhandeln. Das sind 2, 3. Dann gibt es welche, das sind, glaube ich, 5 oder 6, die gar keine Position dazu eingenommen haben. Und diejenigen, die sagen, bei uns gibt es keine Impfpässe, das ist dann der Rest. Also es ist die große Mehrheit. Das heißt, die Arbeit von Trump, der ja von Anfang an ein Gegner dieser Lockdown-Maßnahmen war und sich mutig damals vor die Welt gestellt hat und gesagt hat, ich schmeiß die WHO hier raus, China hat uns betrogen, ich unterstütze das ihn nicht mehr, es gibt kein Geld mehr. Er hat wirklich eine Saat in die Erde gebracht, die aufgeht und die Menschen, die logisch und normal denken, die werden dort mehr und mehr bestätigt. Das heißt, immer mehr trauen sich dann auch. Das hat ja dann auch irgendwann so einen Domino-Effekt, wenn dann, das kennen wir aus diesem wunderbaren Film Club der Dichter, wo ja auch, wenn in der Klasse abgestimmt wurde und alle waren gegen den Lehrer und dann meldet sich einer und der zweite und plötzlich gehen immer mehr Hände hoch. Das heißt, das morphogenetische Feld wird dann dadurch auch wieder gestärkt. Und ich denke mal, dass von dort auch eine sehr große Kraft in die Welt geht.
Ja, spannenderweise wird darüber in der deutschen oder europäischen Presse eher nicht berichtet, denn das möchte man nicht. Dann die Hardliner finden wir, ich glaube, in Deutschland in der stabilsten Form. Das sind wirklich die Hardliner, während in USA, übrigens auch in Kanada, die Diskussionen stattfinden. Das heißt, wir sehen in USA, dass trotz der Biden-Administration viele Länder einfach das Gegenteil machen. Und hier erkennt man ein funktionierendes, zumindest weitgehend funktionierendes föderales System, dass nämlich der Ministerpräsident oder in diesem Fall der Gouverneur dem Staatspräsidenten übergeordnet ist. Genauso muss es sein. Subsidiarität bedeutet, dass der Mensch die meiste Macht und die Eigenverantwortung über sich selbst haben darf und nur das, was er nicht kann, dafür gibt es übergeordnete Instanzen, den Bürgermeister oder irgendeinen Landeschef oder eben halt einen Gouverneur oder Ministerpräsidenten und ganz oben dann eben der Staatspräsident. Aber der Staatspräsident hat natürlich am wenigsten zu sagen und die Einzelperson am meisten. Und das merkt man, dass hier zumindest die Strukturen noch anders sind als zum Beispiel in Deutschland, wo wirklich von oben runter straight einem Regime gleich herunterdiktiert wird, bis unten und alle führen aus. Aus meiner Sicht ähnlich eines Staatsstreiches. Ein System wird umgeändert, eine Verfassung wird verändert, die Polizei wird dafür eingesetzt, diese Veränderungen durchzusetzen. Ich denke, die juristische Definition findet man im Brockhaus. Ich habe neulich mal im Brockhaus nachgeguckt. Da ist genau das beschrieben, was wir gerade haben und als Staatsstreich abgelegt. Aber Brockhäuser gibt es heute nicht mehr, deshalb gibt es Wikipedia und das kann man nach Belieben ändern. Wir sehen das auch in Kanada hier bei uns, dass man anders redet auch und man auch den Menschen sagt, hier ist offenbar deutlich, dass die Staatsführer hier, also zum Beispiel der Ministerpräsident, tatsächlich sagt, wir wollen möglichst keinen Shutdown mehr, wir wollen damit aufhören. Wir wollen.
Meinst du den Ministerpräsident der Provinz oder meinst du den Premier?
Einmal den Ministerpräsidenten sowieso, aber auch der Premier sagt es sogar mittlerweile. Und es geht nicht darum, dass ich ein Freund von Herrn Trudeau bin, das bin ich nicht. Aber das spielt keine Rolle. Es ist mein gutes Recht als Demokrat, dass ich bestimmte Politiker mag und manche nicht. Und Trudeau steht nicht ganz oben bei mir auf der Liste. Aber ich finde es trotzdem beachtlich, wie er darüber spricht und sagt dann ganz deutlich, wir wollen es hinter uns bringen, diese Shutdown-Maßnahmen. Und das ist ein anderes Wording und eine andere Art, die wir hier wahrnehmen, als es beispielsweise in Deutschland wirklich diktatorisch runtergefahren wird. Und USA ist hier wirklich ein großes morphogenetisches Feld, was vielleicht auch, und das spürt man schon so ein bisschen, auf Kanada überschwappt. Und macht einem ein ganz gutes Gefühl, etwas beschwingter.
Ja, ich denke mal, das morphogenetische Feld wird sich ausweiten über die ganze Erde. Wir sind auf dem Weg. Die Wahrheit bricht durch. Es dauert noch ein bisschen und deswegen kann es nur immer wieder heißen, haltet durch. Und ich hätte noch einige Themen, wir lassen es aber heute, weil wir einfach auch mal ein bisschen eine Ruhepause brauchen alle und man könnte so viele Dinge, wie sich die Welt verändert, berichten. Wir werden am Freitag wieder ein bisschen mehr dazu sagen, aber vieles haben wir ja auch schon berichtet und uns ist es einfach wichtig, dass ihr in die Ruhe kommt. Wir müssen es auch, wir werden auch nach diesem Podcast nach draußen gehen, in die Natur und wir werden einfach alle Fünfe gerade sein lassen, die Sinne ein bisschen schweben lassen und uns mit dem Licht verbinden. Wir schicken euch viel, viel Licht und Kraft und Liebe.
Ja, alles Liebe, auch von mir. Alles wird gut. Denkt immer dran. Bye, bye.
Bis später.